einen Club. Wird dir gegeben, ohne dass man sie sucht. Wenn man Glück hat, ist der Richtige. Hat man Pech, heißt der Katzeis.
Wir haben Glück, denn wir sind rot-weiß.
Zu einem Club. Das Fußballmagazin auf Radio Frei.
Genauso heißt das Fußballmagazin hier auf Radio Frei und es gibt es jetzt noch einmal in diesem Jahr und es dreht sich auch noch einmal um Rot-Weiß Erfurt, vor allen Dingen der Fußballclub hier in Erfurt. Wir haben viel drüber gesprochen und ich sage erstmal Hallo zu meinen Gästen. Hallo Micha.
Hallo.
Hallo Max vom Fanrad.
Hallo.
Und hallo Daniel vom Fanprojekt.
Hallo.
Wir können ja noch mal ein bisschen zusammenfassen. Ich meine, Rot-Weiß-Fans wissen Bescheid. Das war auch diesmal wieder erstmal äußerlich zumindest eine schwierige Saison. Man befindet sich im Insolvenzverfahren. Man ist viertklassig in der Regionalliga Nordost. Aber Max, das kann man schon mal sagen. Rein sportlich war das eine der schönsten Saisons bislang. Ich weiß nicht, wie du es bislang erlebt hast.
Ja, ich kann da nur zustimmen. Also so viel Spaß hat es lange nicht gemacht, ins Stadion zu gehen. Wir sind jetzt seit 13 Spielen ungeschlagen. Und ja, ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal gab. Das ist schon natürlich eine tolle Geschichte. Wir schießen endlich wieder Tore. Es macht Spaß zuzuschauen. Jetzt am Wochenende haben wir ja Altklinike mit 7-1 quasi vernichtet. Ja. Trotz einer schweren ersten Halbzeit und das ist schon eine tolle Geschichte. Also das macht einfach wieder Riesenspaß und ich kann auch da nur jeden natürlich aufrufen, geht mal wieder ins Stadion. Es ist nicht mehr so ein Gurkenkick wie noch vor ein, zwei Jahren. Es macht wieder richtig Spaß.
Das kann ich nur bestätigen. Ich bin ja wohlwollender Beobachter. Ich bin jetzt nicht bei jedem Heimspiel mit dabei, aber zum Beispiel gegen Babelsberg war ich mit dabei und es war wirklich so, dass man so sich gewünscht hat, Mensch, so hätte man sich die vergangenen Saisons auch schon herbeigezaubert, gewünscht, wie auch immer. Ich wollte noch mal wissen, das ist ja auch schon ein kleines Wunder, das kann man ja auch mal sagen. Die Mannschaft, die wir jetzt spielen sehen, die ist ja sozusagen erst im Sommer so spontan entstanden. Da hat sich ja offenkundig auch schnell was gefunden.
Definitiv. Also man hat am Anfang der Saison schon in dem einen oder anderen Spiel gesehen, dass so die Automatismen, die man ja im Fußball gerne heranzieht, nicht so gut funktioniert haben oder noch nicht ideal funktioniert haben. Und es gab dann ein Heimspiel in der Hinrunde gegen Rathenow. Da haben wir 5-0 gewonnen und das war so ein Knotenlöser. Und seitdem fallen die Tore. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich weiß, wie gesagt, wirklich nicht, wann ich das letzte Mal so viele Tore im Steigerwald gesehen habe und auch auswärts. Ja, und das ist schon eine tolle Geschichte und wie gesagt, ja, macht Spaß, wir schießen wieder Tore.
Daniel, für dich vom Fanprojekt, ihr seid ja auch bei vielen Auswärtsspielen mit dabei. Wir haben schon gesagt, man erinnert sich zum Beispiel an das Spiel in Leipzig. Ich versuche mir immer den Namen des Stadions zu merken, das Bruno-Blache-Stadion hieß es, glaube ich. Und das haben wir schon auch thematisiert, war wie eine Zeitreise. Wie empfindest du das? Also auch so ähnlich wie Max, dass man wirklich mal so ein bisschen wieder so Fußball zum Anfassen hat in Stadion, wo man wirklich ganz schnell auch mal auf die Spielfeldfläche gepoltert ist und ja so kleine Zeitreisen ja auch macht.
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, dass die Regionalliga durchaus Spaß macht. Gerade, wie du es gerade angesprochen hast, diese kleinen Stadien im Schlamm stehen, der Bratwurstduft direkt nebenan. Das ist schon genau das, was eigentlich auch oft kritisiert wird. Kommerzieller Fußball, das erlebt man dort eben nicht. Und ich finde das durchaus attraktiv, auch wenn ich es nicht die nächsten 10 Jahre erleben möchte.
Darüber gilt es ja auch zu reden, ne? Was so perspektivisch alles möglich ist. Noch denkt man wirklich von Spiel zu Spiel. Und ich habe schon gesagt, sportlich erstmal alles sehr positiv. Natürlich muss man auch erstmal abwarten, wie es insgesamt weitergeht. Wir haben es ja thematisiert, es fehlt das Geld. Man ist im Insolvenzverfahren und man hat jetzt erstmal durch einen Sponsorenpool wieder Geld zugesteckt bekommen. Und das reicht erstmal für eine gewisse Zeit. Trotzdem ist ja auch die Frage, Michael, und das frage ich dich auch mal, ob von Vereinsseite jetzt langsam bekannt geworden ist, ob man jetzt schon Neues weiß, wie es denn diesbezüglich weitergeht. Ob man da überhaupt was sagen kann?
Nee, kann man eigentlich nicht. Seit unserer letzten Sendung hat sich da eigentlich zumindest in der öffentlichen Information nichts getan. Der Insolvenzverwalter verkündet bislang nichts. Es ist derselbe Stand wie vor 2 Wochen. Das heißt, es soll ausgegliedert werden. Es gab Geldgeber, die Zeit bis Ende Dezember jetzt erstmal überbrückt haben. jetzt muss man abwarten. In Chemnitz gab es schon die Gründung dieser GmbH, sage ich mal, die ausgegliederte. Und da gibt es jetzt wohl auch erste Anteilseigner, die dort Anteile zeichnen. Soweit ist es offenkundig in Erfurt nicht oder zumindest nicht verkündet. Aber mehr weiß ich nicht, wissen wir vom Fanrad nicht und weiß die Öffentlichkeit nicht.
Vielleicht wissen wir dann nach dem Jahreswechsel schon mehr in der nächsten Sendung, die es dann am 8. Januar geben wird. Aber vorher, deswegen ziehen wir hier auch so ein bisschen Jahres-Mini-Bilanz. Wir müssen dazu sagen, das Spiel gegen Auerbach konnten wir jetzt noch nicht bewerten, weil die Sendung vorher aufgezeichnet wurde. Was wir aber sagen können, dass diesen Donnerstag, also am 13. Dezember, eine Weihnachtsfeier stattfinden wird, organisiert vom Fanprojekt und vom Fanrat im Café Nerli. Darüber gilt es gleich zu sprechen. Vorher gibt es aber erstmal ein paar Takte Musik.
Willkommen bei Die Liebe zu einem Club. Das ist heute eine Aufzeichnung. Nichtsdestotrotz tun wir so, als wären wir schon am Dienstag. Denn wir haben zwei Tage später, also übermorgen quasi, eine große Weihnachtsfeier geplant. Jetzt bin ich doch bei dem Thema gelandet. Daniel, du vom Fanprojekt, wir haben das zusammen organisiert, also Fanrat und Fanprojekt. Vielleicht erstmal die Grunddaten. Was ist das eigentlich? Wo findet das statt? Was ist da so geplant?
Genau, wir möchten uns am Donnerstag, am 13.12. um 19 Uhr im Café Nerli alle zusammensetzen, um die positive Ende der Saison gemeinsam zu feiern. Eine Weihnachtsfeier, bei der verschiedene Sachen geplant sind. Unter anderem wird es ein rot-weißes Quiz geben. Wir werden in der Zwischenzeit rot-weiße Lebkuchen verzieren und diese werden auch zum Schluss gekürt, der schönste oder der interessanteste. Und zum Abschluss wird es unter anderem auch noch ein Improvisationstheater geben. Und es wird auch noch verschiedene Preise, Überraschungen und vieles mehr geben.
Also am Donnerstag im Café Nerli, 19 Uhr, mit wie vielen Leuten rechnet ihr so vom Fanprojekt? Was denkt ihr?
Das ist ganz schwer zu schätzen. Ich gehe jetzt einfach mal von 100 Menschen aus.
Okay, das ist gut, weil 100 passen auch rein.
Sehr gut.
Ja, du hast jetzt gesagt, rot-weißes Improvisationstheater. Was muss ich mir oder kann ich mir darunter vorstellen? Nicht jeder kann mit dem Begriff zumindest was anfangen.
Genau, wir haben die Darsteller vom Improvisationstheater Buntwäsche 60 Grad engagieren können. Und Improvisationstheater wird folgendermaßen ablaufen. Die Darsteller werden auch schon etwas eher da sein. Das heißt, die werden auch da die erste Halbzeit quasi schon Wörter aufschnappen und diese dann in ihrer Darstellung mit einfließen lassen. Und genauso haben wir dann und alle Besucher dann auch die Möglichkeit, verschiedene Begriffe mit reinzuwerfen und die Darsteller werden uns dann diese zeigen.
In der Regel ist das ja sehr lustig. Also ich war jetzt auch mal beim Improvisationstheater von der Schotte allerdings. Da ging es jetzt nicht um Fußball, aber es war was Berufliches. Und da haben die tatsächlich, also da kamen dann so Fachbegriffe von uns aus der beruflichen Sphäre und das haben die sofort umgesetzt. Also ich fand das sehr gut, sehr gelungen. Da kann man sich drauf freuen. Das rot-weiße Quiz, ich weiß jetzt nicht, inwieweit du dort informiert bist. Deine Kollegin ist ja sehr rege, dieses Quiz vorzubereiten und sie hatte auch Testfragen an uns. Also wir sind ja im Organisationsteam, wir vom Fanrat und ihr vom Fanprojekt zusammen, ein paar Testfragen gestellt und ich ehrlich gesagt muss ich sagen, ich bin gescheitert.
Ich habe schon gehört.
Ja? Okay. Hast du die Fragen mal versucht zu beantworten?
Ich habe es ja auch, natürlich. Ich habe es auch ehrlich beantwortet. Also ich kannte das vorher auch nicht, auch die Art des Quizzes. Es wird ein Bilderquiz sein, um jetzt nicht allzu viel zu verraten. Ja. Und es wird ein Wortspielquiz sein, würde ich sagen. Ja. Ich kannte das vorher auch überhaupt nicht. Bei meiner Kollegin Katharina scheint das Normalität zu sein. Ich habe glücklicherweise ganz gut abgeschnitten, aber es ist tatsächlich nicht einfach. Also man sollte vorher vielleicht nicht ganz so viel Glühwein getrunken haben, dann geht das ganz gut, denke ich.
Apropos Glühwein, gibt es auch wahrscheinlich im Nerli zur Genüge?
Ich denke schon.
Also nach dem Quiz dann wäre jetzt die Empfehlung. Lebkuchen hast du schon gesagt, wir verzieren dort gemeinsam und zwar in einer Art Wettbewerb, wer den schönsten das Lebkuchenherz oder
Lebkuchenherz
genau. verziert, genau. Dann wird es noch, das hattest du vorhin nicht angesagt, es wird noch einen Vortrag geben oder eine kleine Lesung von zwei, drei Leuten, die sich literarisch mit Rot-Weiß auseinandergesetzt haben, so 5-6 Minuten, muss man jetzt nichts befürchten, aber dennoch unterhaltsam. Genau, was fällt uns noch ein? Wir werden den Raum ausschmücken, wir machen das zusammen. Wir haben versucht, oder der Ansatz ist, dass wir das sozusagen generationenübergreifend machen, weil ich sag mal, der Fanrad bildet jetzt eher so die mittelalten, älteren Anhänger ab und ihr habt viel zu tun mit Jüngeren.
Genau.
Genau, und die werden hoffentlich auch kommen. Die habt ihr alle eingeladen, mehrfach.
Davon gehe ich aus.
Okay, also nochmal, am Donnerstag, 13.12., übermorgen also 19 Uhr im Café Nerli, kommt alle vorbei. Ihr müsst auch nicht die allergrößten Rot-Weiß-Fans sein, aber ihr könnt es natürlich dort werden. Wir freuen uns auf euch.
Auf jeden Fall, wir freuen uns auch.
Von daher war das ein guter Start. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit eigentlich nichts mehr zugelassen, haben dann unser Tor gemacht.
Also erstens haben wir da so Sachen vorbereitet.
2008 hatten wir ja dieses grandiose Pokalspiel gegen Bayern. Wäre schön, wenn man solche Erlebnisse wieder mal bei Rot-Weiß hätte.
Man muss erstmal Ruhe reinbringen und dann alles von unten aufarbeiten. Dann
wird eben alles nach vorne geworfen, in der Hoffnung, den Ausgleich zu erzielen.
So, und das war das erste Tor in diesem Landespokalfinale zwischen dem FSV Wacker 90 Nordhausen und dem FC Rot-Weiß Erfurt, und der Torschütze war die Nummer 4.
Die Spielanalyse.
Ihr hört weiterhin die Liebe zu einem Club, das Fußballmagazin hier auf Radio Frei, und das beschäftigt sich vor allen Dingen mit Rot-Weiß Erfurt, aber wir gucken natürlich immer mal wieder auch zu anderen Sportarten, die in dieser Stadt stattfinden, aber der Fokus liegt nun mal darauf. Michael Kummer und ich moderieren diese Sendung und wir haben zu Gast Max vom Fanrad und Daniel vom Fanprojekt. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen zurückblicken, und Max, wir können ja schon mal die nackten Fakten nennen. Das ist ja jetzt eine Viertligasaison, das ist klar, dass man vielleicht perspektivisch auch wieder nach oben will.
Das wäre schön, ja.
Das wäre schön, aber so, es macht Spaß, mal auf die Tabelle zu schauen. Das hat in den letzten Jahren ja weniger Spaß gemacht. Und wir nennen es jetzt einfach mal, also Rot-Weiß Erfurt steht auf Platz 3, hat 36 Punkte, ist damit 12 Punkte hinter dem Tabellenführer Chemnitzer FC und 2 Punkte hinter dem Berliner AK. Natürlich zählt hier, muss man sagen, immer nur der erste Platz. Also der Chemnitzer FC spielt dann um den Aufstieg und ist natürlich weit weg. Trotzdem kann man schon mal festhalten, dass das, was bisher erreicht wurde, erstmal sogar über den Erwartungen ist. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt.
Ja, also ich hatte mir vor der Saison eigentlich gewünscht, ich glaube, ich hatte es auch mal in einem Interview, als ich hier war, angesprochen, so 1-5 wäre toll. So einfach eine Saison mal mit Ruhe, nicht irgendwie unten reinrutschen, und ja, das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Wir sind oben dabei, wir sind unter den Top 5, haben, wie gesagt, die letzten Spiele immens viele Punkte gesammelt, schießen wieder Tore. Ist natürlich ärgerlich, dass Chemnitz so durchmarschiert ist am Anfang. Die haben ja 13 Spiele, glaube ich, in Folge gewonnen, bis sie dann das erste Mal verloren haben. So sind es dann eben 12 Punkte. Ja, und was man eben auch sieht, ne, also vor uns steht jetzt der BRK, also Berliner AK, und eben Chemnitz. Und das sind die einzigen beiden, gegen die wir verloren haben. Also insofern spiegelt das eigentlich das schon ganz gut wider. Es ist schade, dass Chemnitz in meinen Augen ein bisschen zu früh kam in der Saison. Ich glaube, wenn die jetzt da wären, die wird man auch wegschießen. Aber da habe ich vielleicht auch einfach die Vereinsbrille auf.
Man kann ja vielleicht mal so ein bisschen sagen, ich weiß noch, wir hatten vor der Saison viel über Spielsysteme gesprochen. Micha hatte damals erklärt, was der Sportdirektor Oliver Bornemann sich vorgestellt hat. Da wusste man, man kann sich vieles vorstellen, und es fielen viele komplizierte Begriffe. Aber kann man was zum Spielsystem sagen? Hat sich da was geändert?
Ja, also unser Spielsystem, zumindest so für den Außenstehenden der letzten Jahre, war eigentlich hoch und weit auf den Zentrumstürmer, der bei uns dann auch meistens noch Kamlott war, der eigentlich überhaupt nicht als Ableger in Frage kommt von der Größe schon, ne? Und dann hoffen, dass irgendwas nachrückt. So, und das sah irgendwie die letzten 2-3 Jahre so aus, und das hat sich definitiv geändert. Also wir spielen viele flache Bälle, wir verlagern sehr gut, wir kombinieren quasi die gegnerischen Abwehrketten ganz gut aus, indem man dann einfach über eine Seite anfängt und dann rüber lagert auf die, was weiß ich, man fängt links an und lagert dann eben das Ganze auf rechts, um dann die Räume zu bekommen. Wir spielen sehr viel mit Flanken in den letzten Wochen auch, und das Schöne ist, die kommen inzwischen an. Ja, wir haben jetzt mit Jovanovic und Schala da auch 2 sehr kopfballstarke Abnehmer im Zentrum vorne, und das ist schon, ja, das sieht man einfach, dass da was passiert ist, auch im Spielsystem, ne? Und ja, das meine ich eben, es macht wieder Spaß, und es ist nicht mehr dieses Hoch und Weit und Hoffen, sondern ja, man hat heute einfach auch das Gefühl, wenn man gegen Tor kommt, das wirft uns nicht um. So, und das war ja die letzten Jahre leider oft so, dass sobald das Gegentor gefallen ist, Ja, dann hatte man selten das Gefühl, dass da noch was auf unserer Seite passiert. Und ja, jetzt alleine das Spiel am Wochenende gegen Altklinike, das sieht man eigentlich ganz gut. Die erste Halbzeit war gar nicht so dolle von der Leistung. Wir lagen auch 1-0 zurück, haben uns dann in der 45. das 1-1 erkämpft. Ja, und machen dann in der zweiten Halbzeit halt noch 6 Tore. Ne, das ist schon irre. Du hast vorhin auch schon das Babelsberg-Spiel angesprochen, was auch stimmungsmäßig in meinen Augen eins der absoluten Highlights dieser Saison bisher war. Und da haben wir ja auch lange 1-0 geführt und haben dann in der 70. eigentlich aus dem Nichts durch Nattermann den Ausgleich gekriegt. Dann dachte ich schon, endlich Stadion mal wieder einigermaßen voll, tolle Stimmung und jetzt holst du dir den Sieg nicht und dann machen die halt doch 2 Buden. Und das ist so dieses Gefühl, was wieder entstanden ist, dass wir einfach auch nach Rückschlägen wieder zurückkommen können und die Spiele auch drehen können. Ne? Mhm. Und da gab es einige dieses Jahr, ich denke da auch an Oberlausitz, Neugersdorf, wo wir 2-0 zurücklagen. Und mit 2 Mann weniger zum Schluss dann noch ein 2-2 geholt haben. Und sogar noch die Chance auf 3-2 hatten, die wir leider haben liegen lassen. Also das ist einfach eine Mannschaft wieder, die füreinander beißt und kämpft und läuft. Und ja, das ist einfach toll.
Du hast jetzt gesagt, nach Rückstand ist die Mannschaft ziemlich stabil und kommt auch zurück und so weiter. Ich war ja bei dem 7-1 jetzt am Wochenende da. Da hatte ja der Torwart da mal einen groben Fehler gemacht. Ja. Ne? Und danach war bei jedem Rückpass, also das Vertrauen der Zuschauer in die Mannschaft ist manchmal zumindest noch nicht so da. Ne? Also bei jedem Rückpass, der auf den Torwart kam, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, Daniel, da war immer sofort ein Raunen und große Angst bei uns im Block, dass jetzt, weil er war auch ein bisschen nervös, muss man sagen. Da war das Zutrauen nicht so da. Ne? Das hat man in der zweiten Halbzeit, lief das alles, weil die auch eingebrochen sind. Aber die haben in der ersten Halbzeit ganz schön dagegen gehalten und das war ein offenes Spiel. Ne?
Ja.
Und das Vertrauen darin, wir kommen jetzt auch zurück, das musst du dir halt auch über einen längeren Zeitraum, glaube ich, auch unter den Zuschauern, das muss ich erstmal wieder festigen, weil die letzten Jahre war das einfach nicht existent.
Ja,
ne?
Absolut.
Aber was du noch gesagt hattest mit den Flanken, das ist mir auch aufgefallen. Du hast gesagt, kommen überhaupt Flanken, ja. Die kommen überhaupt auch an
ja.
Und sie sind manchmal sogar richtig gut. Aber wenn du spontan drüber nachdenkst, wer ist denn so der Flankengott?
Das ist schwierig tatsächlich. Ich finde, wir haben auf dem Außenbahn wirklich eine unwahrscheinlich hohe Qualität inzwischen. Wir haben von hinten den Novi, der läuft wie ein Bekloppter. Das ist Wahnsinn, was der für eine Pferdelunge hat. Der läuft da hoch und runter. Im offensiven Bereich haben wir den Daryl Goertz, der jetzt die letzten Wochen sich den Stammplatz so ein bisschen erkämpft hat. Dann haben wir den Tobi Hasse. Und natürlich leider jetzt aktuell von der Bank, aber daran sieht man eben auch die Qualität in der Mannschaft, ist der Morten Rüdiger, der war am Anfang gesetzt und ist dann so ein bisschen rausrotiert jetzt die letzten Wochen, eben zugunsten von Daryl Goertz und das sind so, glaube ich, die über außen viel Dampf machen und wer ein ganz feines Füßchen hat, glaube ich, ist der Gladro. Ja, also das ist schon, ich hatte jetzt mal geguckt, ich glaube, der hat schon wieder irgendwie 12 Scorerpunkte gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Ich hatte mich die ersten Spiele manchmal wirklich so ein bisschen über ihn tatsächlich auch geärgert, weil ich dachte, verdammt nochmal, der hat letztes Jahr über 20 Scorerpunkte gemacht in der Regionalliga bei einer Truppe, wo man sagt, naja, die haben jetzt auch nicht überragend viele Tore geschossen. Und da dachte ich, wo ist es denn hin? Mensch, mach doch jetzt mal. So, und jetzt die letzten Wochen, also der hat auch einen unwahrscheinlich guten Lauf und ja.
Ich hatte auch bei dem ein bisschen Angst, dass der klassische Weg ist ja, du holst einen starken Spieler und der wird in Erfurt schlechter. So
typischer
Erfurt-Transfer.
Ja.
Über die Jahrzehnte übrigens, unabhängig vom Trainer. Das ist ganz oft so gewesen, aber das ist mir auch aufgefallen. Gladro wird zunehmend besser und das ist nämlich der Unterschied. Gladro hat bei dem, ich glaube, es war das 2-1 oder 3-1 jetzt am Wochenende, wo er den ausgespielt hat und dann macht er eine punktgenaue Flanke.
Genau.
Und Morten Rüdiger flankt auch, aber nicht punktgenau.
Das
und das war nämlich auch sein Tor, das war nämlich eigentlich eine Flanke.
Das war eine Flanke, ist richtig.
So. Und Flanke, also muss man jetzt den Zuschauer
aber Zuhörer gut erklären.
Ja, sah gut aus. Ging über den Torhüter hinten an den Pfosten, sprang dann so ins Tor rein.
Ja.
Ich habe bewusst gefragt, Flankengott, weil ich finde die Flanken von Novi super.
Ja.
Das siehst du auch in der ersten Bundesliga nicht immer so. Also der rennt nicht nur mit seiner Pferdelunge, sondern der flankt auch noch toll.
Ja, bin ich bei dir.
Ja. Ja, aber was hast du so ein, gut, hast jetzt schon ein bisschen gesagt mit Gladro, aber hast du einen Lieblingsspieler so in der jetzigen Mannschaft?
Oh, das ist ganz schwierig tatsächlich, weil ich finde irgendwie, das sind alles Typen, ne? Und das finde ich immer ganz sympathisch, wenn das nicht solche rundgelutschten Spielertypen sind, ja, sondern die eben auch mal Mund aufmachen. Den Schala mag ich sehr, wie der seine Tore auch mit den Fans feiert, das finde ich total grandios. Und von wem ich echt ein Riesenfan bin, ist tatsächlich der Pierre Becken. Also das ist so eine Maschine da hinten drin. Ne? Der räumt alles weg. Das ist grandios. Ne? Wen ich anfangs der Saison sehr interessant fand, war der Quentin Fuli. Der hat sich ja dann leider sehr schwer, glaube ich, auch verletzt. Ist seitdem nie wieder so richtig reingekommen. Aber insgesamt so den Lieblingsspieler, würde ich sagen, gibt es jetzt eigentlich nicht. Ich finde, die sind irgendwie alle Typen und coole Socken. Also den Kaffer als Kapitän finde ich natürlich auch ein klasse Typ, weil der auch sehr nahbar ist einfach. Ne? Da, mit dem kannst du immer mal auch ein Schwätzchen machen. Das ist eine coole Sache. Und Jovanovic finde ich auch überragend. Also den haben wir ja nur aus der 6. Liga geholt. Dann dachte man schon so, naja, wir hatten ja letztes Jahr so ein ähnliches Experiment mit dem Alexander Ludwig, das ja nun krachend gescheitert ist. Und der war ja eigentlich schon auf, ja, Abschiedstournee, ne? Und jetzt fängt er an, wieder alles zu zerschießen, ne? Und der ist, ich weiß gar nicht, der ist 31, also wenn sie uns jetzt nicht gleich wieder wegnehmen, dann denke ich, haben wir da auch noch 2-3 Jahre Spaß mit dem Jungen.
Hat er noch ein paar gute Jahre. Natürlich ist jetzt immer, ich sag mal, einfach aus der Sicht des Erfolges jetzt vieles zu beurteilen, aber trotzdem die Frage an dich, wer sind denn die Väter des Erfolgs? Natürlich hat man erstmal offenkundig eine Mannschaft, die schnell zueinander gefunden hat. Man hat aber auch einen Sportdirektor, der mit eingekauft hat. Mhm. Man hat aber auch einen Trainer namens Thomas Brodaric. Also wie würdest du das so zuordnen? Ein Versuch vielleicht.
Ja, also na klar, das ist jetzt von außen ein bisschen schwierig, aber für das Sportliche ist natürlich in erster Linie der Trainer und der Sportdirektor zuständig. Die Erfolge geben den beiden recht. Am Anfang waren wir auch ein bisschen skeptisch, weil sie natürlich viele bekannte Spieler geholt haben, so diese Neustrelitzer Connection, die sie da wieder jetzt in Erfurt quasi aufgebaut haben. Aber das funktioniert bombastisch und man kann den beiden nur gratulieren zu denen, was sie eingekauft haben. Da ist eigentlich kaum einer dabei, wo man sagt, boah, wo haben sie den jetzt her? Ne, das geht gar nicht. Also das ist schon eine gute Zusammenstellung, guter Mix auch einfach zwischen Alten und Jungen, finde ich. Ich denke schon, dass Herr Bornemann und Predaric da auch einen ganz neuen Drive reingebracht haben in die Art der Spielerverpflichtung, auch in die Art des Trainings. Man hat, ich weiß gar nicht, wer das erzählt hat, ich glaube, Morten Rüdiger hat das in der Saisonvorbereitung mal irgendwo verlauten lassen, dass die Professionalität des Trainings eine völlig andere ist. Also auf einem viel, viel höheren Niveau. Und da sieht man dann vielleicht auch, dass ein Thomas Predaric einfach auch schon viel erlebt hat als Spieler. Ne? Der ist ja nun auch Nationalspieler gewesen, hat in der Bundesliga über Jahrzehnte gespielt oder ein Jahrzehnt auf jeden Fall. Deswegen denke ich schon, dass sich das auch in der Trainertätigkeit widerspiegelt. Es gibt so ein für mich symbolhaftes Beispiel. Und zwar haben wir jetzt oder wurde vor der Saison angeschafft eine Sonde quasi. Ne? Also da wird das Spiel oder das Training wird von oben gefilmt letzten Endes und anhand dieser Aufzeichnung werden dann eben Verbesserungen vorgenommen, Auswertungen vorgenommen und so weiter. Das war in Erfurt undenkbar. Also so eine Qualität des Trainings, das war undenkbar. Und von daher denke ich schon, dass die beiden da den absoluten Dank und das Lob verdienen, auch wie wir gerade dastehen einfach.
Fußball ohne Zuschauer würde nicht funktionieren. Wir müssen auch unbedingt über die Zuschauer mal reden und das Zuschaueraufkommen, wir haben es immer wieder angedeutet. Also mehrere tausend Fans fahren inzwischen zu den Auswärtsspielen nach Berlin. Da sind ja viele Berliner Mannschaften mit dabei oder auch nach Leipzig, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber auch, wir haben gesagt, bei speziellen Spielen wie gegen Babelsberg sind da auch mal mehrere tausend im Steigerwaldstadion. Wie würdest du so das Zuschaueraufkommen und das Zuschauerverhalten auch in dieser Saison bewerten?
Ja, also insgesamt, ich hätte mir jetzt die letzten Wochen das ein oder andere Mal ein bisschen mehr Zuschauer gewünscht, muss ich tatsächlich sagen. Wir hatten jetzt gegen Babelsberg über 5.000, das waren 5.260, wie ich gerade sehe. Und das war toll. Also das war einfach so ein Spiel, wo ich gesagt habe, das ist es. Genau dafür geht man zum Fußball. Flutlicht, tolle Atmosphäre und dann gewinnst du das Ding am Ende. Und wir sind raus und haben gesagt, also die heute da waren, die kommen wieder. Und du kannst nur weiter durch gute sportliche Leistungen und vielleicht auch durch gute Stimmung die Zuschauer ranholen, ne? Weil du wirst mit einer guten Halbserie die Bedenken der Erfurter Bevölkerung dem Verein gegenüber nicht einfach wegwischen, ja? Deswegen, es ist schade, dass nicht mal 4 oder 5 auch zu einem Sonntag gegen Altklinik gekommen. Ich denke aber, die 3-8, die da waren, das ist vernünftig. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch der Meinung, die ich seit einer Weile schon vertrete, dass wir als Verein und vielleicht auch als Stadt versuchen müssen, die Bevölkerung ins Stadion zu ziehen. Ja? Also wir haben 200.000 Einwohner und von den Zuschauern, die da sind, kommen vielleicht 2.000 aus Erfurt, wenn überhaupt. Mhm. Und das ist halt 1% der Gesamtbevölkerung und das ist halt ein Armutszeugnis. Ne? Und da muss halt irgendwie noch was passieren. Aber ich glaube, wenn der Erfolg weiter so stattfinden wird, dann wird das auch passieren. Es war ein bisschen ärgerlich, dass gegen Chemnitz hatten wir, glaube ich, 7.000 fast. Ja, 7.002 sehe ich gerade. 200. Das ist schade, dass wir das Ding verloren haben. Also, ne, weil dann war eben relativ schnell schon klar, mit Aufstieg wird eher schwierig dieses Jahr. Und du hast halt hier einfach viele, ich sag mal, Erfolgsfans in Anführungsstrichen. Ne? Die kommen dann, wenn es läuft und wenn es schön ist und alles ist gut. Aber einfach nur mal so zum Sonntag gegen Bischofswerda, buh, das holt halt so viele noch nicht hinterm Ofen vor. Ne? Und deswegen hoffe ich einfach, dass auch sich das in den nächsten Wochen und Monaten noch ein bisschen verbessert und ein paar mehr Leute einfach mal wieder hochgehen.
Ja, wobei man sagen muss, wir liegen ja schon ungefähr 1000 Zuschauer über dem kalkulierten Schnitt. Das ist sozusagen eigentlich auch ein wirtschaftlicher Erfolg, muss man sagen. Wenn man da 15 Euro, sagen wir mal, Durchschnittseintrittspreis nimmt, hast du pro Spiel 15.000 Mehreinnahme eigentlich, ne? Die ja irgendwo sein müssten. Das andere ist, Erfolgsfans gibt es natürlich bei anderen Clubs genauso. Also RB Leipzig würde jetzt auch keine Fans haben, wenn die nicht an der Tabellenspitze Bundesliga mitspielen würden. Ne? Daniel?
Ja, fernab jetzt von den Zahlen, da gebe ich euch durchaus recht, muss ich aber trotzdem nochmal sagen, weil du auch zum Verhalten gefragt hast, das finde ich nach wie vor unglaublich imposant, was da in diesem ganzen Kalender ja passiert ist, nicht nur in der Saison, wenn man vor allem bedenkt, was Anfang des Jahres bei dem Verein los war, gehe ich so weit und sage, den Verein wird es in der Form vielleicht auch gar nicht mehr geben, wenn die Art und Weise der Zuschauer nicht so gewesen wäre, wie sie war. Das ist, also dieser Abstieg, wenn ich das mit anderen Vereinen vergleiche, was ich aus der Ferne mitbekomme, 1860 HSV oder solche Geschichten, wurde so unglaublich positiv trotzdem begleitet. Ja? Also wenn es auch keine positive Sache war, das fand ich unglaublich imponierend. Ja?
Wobei das ja manchmal auch, ich will da jetzt kein Öl ins Feuer gießen, aber so manchmal so ein bisschen was Makaberes hatte, ne? Also selbst bei einem ganz feststehenden Abstieg und man liegt 3-0 hinten und dann wird trotzdem gefeiert, das war auch so ein bisschen grenzwertig, für mich zumindest, aus meiner Beobachtung. Nichtsdestotrotz teile ich die Einschätzung, dass sozusagen eigentlich das Umfeld des Vereins nochmal, auch wenn es weniger geworden sind im Zuschauerschnitt, aber trotzdem die Leute enger zusammengerückt sind, in meiner Wahrnehmung zumindest. Ne? Trifft jetzt nicht für jeden zu, aber für die große Mehrheit. Aber was ich dich nochmal fragen wollte, Daniel, wie lange gehst du schon ins Stadion bei Rot-Weiß? Abseits jetzt von deiner Arbeit beim Fanprojekt?
Ich glaube, mit zwischen 12 und 14 Jahren regelmäßig da gewesen. Allerdings hat sich das dann auf Heimspiele bezogen. Und dann bin ich irgendwann ein Stück weit weggerückt vom Verein, aber habe das natürlich immer wieder verfolgt und sporadisch war ich auch immer wieder da. Und jetzt seit September 2017 arbeite ich im Fanprojekt Erfurt und bin logischerweise fast immer da.
Genau. Ich will nochmal das Thema ansprechen, Stadionerlebnis. Das hatten wir ja im Vorgespräch auch so besprochen. Siehst du jetzt eine Änderung, Verbesserung, Verschlechterung gegenüber der letzten Saison? Also Thema Einlass, Thema Catering, Beschallung, musikalische Auswahl etc. Solche Sachen. Siehst du da eine Entwicklung?
Ja, die sehe ich auf jeden Fall, wenn ich das mit dem letzten Jahr vergleiche. Wir sitzen ja auch immer in den Sicherheitskonferenzen mit. Auch dort wird ja so ein Spieltag vorab besprochen. Meistens finden die montags statt. Und auch dort alleine war eine Professionalisierung zu erkennen, was sich dann aus meiner Sicht auch niedergeschlagen hat in dem, was dann am Spieltag zu erleben ist. Zur musikalischen Auswahl kann ich mich jetzt nicht positionieren, aber die Einlasssituation hat sich auf jeden Fall verbessert. Es sind neue Einlässe dazugekommen im Sitzplatzbereich. Das heißt, es müssen nicht mehr alle über den Südeingang rein. Das hat schon einiges entzerrt. Und ich glaube, auch im Caterer-Bereich ist es einfacher geworden, nicht erst nach 30 Minuten sein Bier oder seine Bratwurst zu bekommen. Also da hat sich einiges verbessert. Und das trotz, das muss man glaube ich da auch nochmal an der Stelle betonen, trotz Abstieg in der Regionalliga, also eigentlich weg vom Profitum. Und trotzdem ist es irgendwie besser geworden.
Professionalisierung, ich weiß, dass du da nur wenig erzählen darfst aus den Sicherheitskonferenzen, aber ich frage trotzdem nach, was heißt das jetzt nur von Vereinsseite oder da sitzen ja auch andere Akteure, Feuerwehr, Polizei und so weiter.
Richtig.
Ne? Auch auf deren Seite oder betraf das jetzt die Aussage nur den Verein?
Das betraf jetzt den Verein vor allem. Ja, da gab es ja auch generell personelle Rotierungen innerhalb des Vereins und aus meiner Sicht ist das ganz gelungen.
Mhm. Thema Stadionerlebnis. Max, ich weiß, du bist ein guter Biertrinker und ein großer Genießer.
Ich genieße das Leben, ja, das ja, ist richtig.
Thema Bierauswahl.
Ja.
Weil das gehört ja auch zum Stadionerlebnis.
Das stimmt.
Unmittelbar dazu. Wie ist da die Entwicklung?
Ja, erstmal ist eine Entwicklung sehr gut, dass nicht jedes zweite Spiel ein Risikospiel ist. Ja, da kann ich nur auch nochmal an die Sicherheitskonferenz verweisen, dass da einfach nicht jedes zweite Spiel eben zu so einem sinnlosen Risikospiel gemacht wurde, weil das hat nämlich den charmanten Vorteil, dass im Bier dann auch Alkohol drin ist. Weil ich bin ein Verfechter davon, alkoholfreies Bier ist Verschwendung. Ja. Und das ist das eine. Und das zweite ist tatsächlich, es gibt jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ne? Mhm. Also ich kann jetzt Dunkles trinken, ich kann Hefe trinken.
Kellerbier trinke
ich sehr gerne. Kellerbier, stimmt. Da habe ich auch einen guten Freund, mit dem ich immer hingehe, der ist da jetzt auch totaler Fan von. Also es hat sich im Catering insgesamt schon echt was verbessert. Ne? Alleine so eine Kleinigkeit wie, früher hast du eine Schlange gehabt für alles sozusagen. Und jetzt hast du schon eine Auswahl an diesen Ständen, wo einfach da steht, nur Getränke, nur Speisen, ne? Und so entzerrt sich das auch alles ein bisschen. Also ich kann das nur bestätigen, auch vom Gefühl her, dass sich da einiges verbessert und eigentlich professionalisiert hat, obwohl wir raus aus dem professionellen Fußball sind. Ja? Ja. Also das ist eigentlich irgendwie völlig verrückt, dass sich solche Dinge völlig gegenläufig entwickelt haben. Ja. Und auch nochmal zu den Fans. Ich fand das auch Wahnsinn, was da letztes Jahr abgelaufen ist oder dieses Kalenderjahr, Ende letzter Saison, wie wir die Mannschaft weiter unterstützt haben, obwohl es klar war, dass es durch ist und dass es ruhig geblieben ist, dass es keine Ausschreitungen gab, ja, und ich glaube, die Fanbasis ist so zusammengerückt und wenn ich da in die Steigerwaldkurve gucke, jedes Heimspiel, das ist Wahnsinn. Ja, also da wird 90 Minuten, ist da Vollgas. Gut, gegen Altkliniker gab es jetzt die erste Halbzeit einfach einen Protest, deswegen war mal Ruhe. Aber man hat eben, glaube ich, auch das ist ein guter Beweis dafür, dass es eben schon wichtig ist, was für eine Stimmung auf den Rängen ist. Weil zur Halbzeit stand es ja 1-1, ne? Und dann ging es wieder los und die Mannschaft wurde nach vorne gepeitscht und schwuppdiwupp fallen da 6 Tore.
Das kann man so sehen. Ist aber nicht kein evidenter Zusammenhang.
Das ist eine Gefühlssache.
Ich hätte das tatsächlich am Sonntag gerne andersrum gehabt. Also wir schießen in der ersten Halbzeit 6 Tore und zwar mit Stimmungsboykott, weil du dann sozusagen von den anderen Normalo-Fans, sage ich jetzt mal, einfach sozusagen ein natürliches Stimmungsverhalten hast. Ne? Also die spielen die gut, hast du, schreien sie halt, pfeift der Schiri scheiße und so weiter. Also du hast nicht dieses Monotone. Und das hätte ich gerne mal erlebt. Es war halt nun leider so, dass die erste Halbzeit sehr ausgeglichen war, nicht ganz so viele Torchancen und da war es halt über größere Teile einfach ruhig im Stadion. Ne? Aber nicht immer. Also es gab zum Beispiel das Graune, wenn es an der Rückpass kam zum Torhüter, der vorher den Fehler gemacht hatte, das hast du überall gehört. Ne?
Ja, nur die Frage ist dann an der Stelle, ist es nicht besser, wenn dann die Kurve Stimmung macht, damit dieses Graune eben gar nicht beim Spieler unten ankommt? Und könnte ihn vielleicht sein, weiter verunsichert. Ja, ne? Und dafür sein, ist ja so eine Fanszene oder so eine aktive Szene, Stimmungsszene auch da, ne? Um in schlechten Phasen die Nörgler in Anführungsstrichen zu übertünchen. So,
ne? Du hast recht, es kann sein, dass das auch einen psychologischen Effekt hat. Andererseits gibt es Spieler, also aus der Bundesliga, die auch in Interviews sagen, sie sind so im Tunnel, die hören es gar nicht. Denen ist das auch Banane, ob da 20.000 oder 80.000 Leute sind. Mhm. Die sind so fokussiert und so unter Strom. Es spielt überhaupt keine Rolle und die kriegen auch nicht die, wie heißt das immer, Südwand und irgendwas.
Kommt auf den Verein an, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Naja, ich sag mal, der PR-Berater des Vereins wird Ihnen natürlich erzähl bitte was anderes. Ne?
Ja, das ist schon also ich wichtig. Glaube, das ist auch eine Typfrage. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, wenn ich jetzt so an mir vorstelle, ich würde da unten stehen und da sind irgendwie 3000 Bekloppte, die mich da nach vorne brüllen, also mir würde das schon was geben und nochmal so ein Prozentsatz extra Motivation. Vielleicht höre ich es in dem Moment nicht, ich weiß es aber, dass die da sind. Und ich glaube schon, dass das ein Faktor ist.
So war dann ein kleines Streitgespräch zwischen Michael Kummer und Max vom Fanrat. Auch mal ganz interessant, inwieweit sozusagen dann auch Fangesänge und so weiter eine Rolle spielen oder eben keine Rolle spielen. Gibt es da eine Wechselwirkung oder nicht? Kann man vielleicht auch nochmal gesondert als Diskussion aufnehmen, weil ja die Meinungen in der Tat oft sehr gespalten sind. Für die, die später zugeschaltet haben, ihr hört weiterhin Die Liebe zu einem Club, das Fußballmagazin hier auf Radio Frei. Und es ist eine Aufzeichnung, wenn wir immer vom vergangenen Sonntag sprechen, dann reden wir dann hier noch gemeint vom Spiel gegen Altklinike. Wir können jetzt noch nicht auf das Auerbach-Spiel eingehen, weil das vorm Auerbach-Spiel aufgezeichnet wurde, diese Sendung. Das nur zur Erklärung für die, die immer denken, Moment, was war am vergangenen Sonntag, warum wird hier Auerbach nicht erwähnt? Natürlich ist uns Auerbach auch wichtig, aber wir können jetzt noch nicht aufs Ergebnis eingehen. Wir haben schon gehört, wir haben hier einen Gast noch, den werden wir gleich noch mal ein bisschen ausquetschen. Daniel vom Fanprojekt. Jetzt trinken wir aber erstmal ganz kurz ein Kellerbier und hören ein bisschen Musik.
War wirklich tatsächlich, auch wenn es ein bisschen banal klingt, konstruktiv. Also es gab keinen Schrei rein.
Und ich den eigentlich mit dem Eindruck da herausgegangen bin, dass man allseits gewillt ist.
Die Stadt kann aber auch was für den Verein tun, gerade was den Nachwuchs angeht. FC Rot-Weiß Erfurt ist Elite.
Von was reden wir überhaupt? Dass klar Schiff gemacht wird, Zahlen auf dem Tisch, damit man darüber diskutieren kann.
Wir wollen wirklich Mitglieder, die lange dabei sind, ehren und auch mal einfach Dankeschön sagen.
Hallo.
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 Kurzpass, das Studiogespräch.
Weiter geht's hier mit Die Liebe zu einem Club, dem Fußballmagazin hier auf Radio Frei. Wir haben verschiedene Gäste hier. Wir, das sind Michael Kummer und Rainer Tucke. Ein Gast ist gerade ganz entspannt, immer noch beim Kellerbier. Das ist Max vom Fanrad. Und dann haben wir Daniel auch vom Fanprojekt hier. Und Daniel, wir wollen mal ein bisschen über das Fanprojekt sprechen. Du hast schon ein paar Sachen angedeutet. Du selber bist Fußballfan, Rot-Weiß-Fan. Seitdem du 12 bist, bist du ins Stadion gegangen mit 12 und 14 Jahren. Hast es anfangs intensiver verfolgt. Folgt dann so ein bisschen entfernt, wahrscheinlich aus Gründen, wie man so schön sagt. Und seit gut einem Jahr, seit September 2017, bist du beim Fanprojekt. Wie bist du denn zum Fanprojekt dann gekommen?
Genau, das war letztes Jahr im Sommer, also 2017. Ich bin Sozialarbeiter, wollte mich beruflich dann verändern und habe immer das Fanprojekt so im Augenwinkel verfolgt. Also ich wusste, dass es die Einrichtung gibt, ungefähr was dort zu tun ist, und dann habe ich mit meinem Wunsch, mich zu verändern, auch zufällig gesehen, dass da eine Stelle frei ist, und das hat einfach klasse gepasst, und so kann ich verschiedene Sachen unter einen Hut bringen, die ich gerne mag, also Fußball, meine Berufung, soziale Arbeit, und es ist auch ein durchaus politisches Themenfeld, und auch da bin ich sehr zugeneigt.
Wenn du sagst, da war eine Stelle frei, wie viele arbeiten denn aktuell fürs Fanprojekt etwa?
Dann nicht etwa, da arbeiten genau drei. Und das sind meine Kolleginnen, zwei Kolleginnen habe ich, das ist die Lisa und die Katharina und ich. Lisa ist jetzt schon die Dienstälteste mit, ich glaube, 5 oder 6 Jahren, die sie jetzt im Fanprojekt ist, und die Katharina hat quasi zeitgleich mit mir letztes Jahr dort angefangen.
Und kannst du dir mal so ein bisschen beschreiben, das ist ja vielleicht auch ganz interessant für die Leute, die so ein bisschen außen vor stehen, was ihr da alles so macht. Du hast jetzt vorhin schon so ein bisschen angedeutet, man nimmt an der Sicherheitskonferenz vor den Spielen teil, aber vielleicht kann man das mal so ein bisschen aufdröseln, wie die Arbeit dann so ausschaut. Vielleicht kann man das sogar an Wochentagen auch festmachen.
An Wochentagen sind wir die ganze Zeit da, beziehungsweise am Wochenende dann, wenn gespielt wird. Also wir begleiten alle Heim- und Auswärtsspiele. Um das vielleicht kurz anzureißen, unser Auftrag, um es besser zu verstehen, ist, platt gesagt, eine positive Fankultur zu unterstützen. Ne? Und das machen wir zusammen mit 60 anderen Fanprojekten in Deutschland. Das heißt, es gibt es nicht nur in Erfurt, sind auch sehr, sehr, sehr stark vernetzt mit vielen anderen Fanprojekten, die auch alle dasselbe zum Ziel haben. Präventionsarbeit ist für uns ein wichtiges Thema, um beispielsweise rechtsextremen oder homophoben Tendenzen entgegenzuwirken. Ganz klassische Einzelfallhilfe, das, was Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterinnen so den ganzen Tag machen, ist für uns natürlich auch ein Thema. Das bedeutet, wir sind darauf angewiesen, eine starke Beziehung auch zu den einzelnen Leuten, die fußballaffin sind oder im Stadion verankert sind, aufzubauen. Also eine Beziehungsarbeit ist für uns ganz elementar. Nur dann kommen wir zur Einzelfallhilfe, nur dann können wir auch eine positive Fankultur unterstützen.
Um mal auf die Einzelfälle einzugehen, also es muss ja anonym bleiben, aber ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, wie sieht das dann aus? Also was sind dann so allgemeine Beispiele? Wer kommt denn da vorbei oder wem muss da geholfen werden, in welchen Situationen?
Das sind Leute, die in irgendeiner Form, wie gesagt, mit dem Verein Rot-Weiß Erfurt verbunden sind in der Regel, die zu uns ins Fanprojekt kommen, und das können von Wohnungsproblematiken, Schulden, Sucht, Beziehungsprobleme, alles Mögliche sein. All das, was man in einer bestimmten Lebensphase alleine nicht mehr bewerkstelligen kann oder ganz einfach ein Stück weit eine Unterstützung braucht, da sind wir da.
Ja. Also was neben dem Fan-Dasein sozusagen auch da ist. Also ich kann Rot-Weiß-Fan sein, habe Eheprobleme und kann dann zu euch kommen.
Das könnte passieren, genau. Und ja, das ist diese ganz klassische soziale Arbeit. Das ist aber auch nur eine Säule oder zwei Säulen, die ich jetzt angerissen habe. Nebenbei ist das, was wir auch zu dem Heim- und Auswärtsspielen, die für uns natürlich auch dazu dienen, zu verschiedenen Leuten Beziehungen aufzubauen, Nähe aufzubauen, sind wir da auch Aktionsbrückenbauer, Kommunikationsbrückenbauer, würde ich es nennen, zwischen verschiedenen Akteuren. Also das können zwischen dem Verein Rot-Weiß Erfurt, der Polizei, den Fans, Sicherheitsorganen, verschiedene Akteure, die da rund um so ein Fußballspiel aktiv sind, sein. Da sind wir auch für zuständig, auch ein Teil unserer Aufgabe.
Wie ist das ganz konkret im Stadion? Also wenn die Polizei irgendein Problem sieht, kommen die dann erstmal zu euch und sagen, redet ihr mal mit den Fans jetzt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, das wäre der ideale Faktor. Also man muss dazu sagen, in Erfurt selbst bei Heimspielen, die laufen also zu 99% problemlos ab. Was jetzt allein, also zumindest in dem Heimbereich betrifft. Aber in den Auswärtsspielen ist es schon so, dass da immer mal wieder Probleme gibt, die vielleicht auch nicht immer alle mitbekommen. Aber gerade die Allesfahrer werden das auf jeden Fall auf dem Schirm haben, dass es da mit Polizei, Ordnungsdiensten immer mal wieder zu Auseinandersetzungen kommt, verbale, auch körperliche Auseinandersetzungen. Und da ist es im Idealfaktor so, dass wir im Vorfeld schon versuchen, Dinge transparent zu machen, um halt eben gewissen Eskalationen auch vorzubeugen.
Du hattest jetzt vorhin gesagt, um nochmal auf das Thema, was ist eigentlich euer Aufgabengebiet? Das habe ich mir notiert, du hast gesagt, es ist eigentlich auch ein politisches Themenfeld. Kannst du das nochmal erläutern?
Genau, ich hatte ja auch gesagt, dass wir für uns Präventionsarbeit ein wichtiges Thema ist. Das heißt, dass wir zum Beispiel versuchen, rechtsextremen, homophoben, sexistischen und vielen anderen Dingen vorzubeugen, die aus unserer Sicht nicht zu einer positiven Fankultur hinzugehören. Und da sind wir auch natürlich mit verschiedenen Bildungsfahrten, zum Beispiel nach Auschwitz oder Lesungen, die auch politische Themen zum Inhalt haben. Zum Beispiel haben wir am 17.12. noch eine Filmvorführung Wildes Herz. Da geht es um die Band Feine Sahne Fischfilet, die ist ja auch nicht politikfrei. Also wir sind da stets irgendwie dran an dem Thema. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil das ein Teil unseres Auftrages ist.
Jetzt kannst du nochmal kurz Werbung machen, 17.12.
17.12. Wie viel Uhr? 19 Uhr.
Bei euch im Fanprojekt?
Bei uns im Fanprojekt in Johannesstraße 82.
Mhm. Genau. Bildungsfahrten, das stelle ich mir spannend vor. Ich bin leider nicht mehr 15 oder 18. Ihr macht das auch bei Auswärtsfahrten, habe ich mal mitbekommen. Ne?
Ja.
Also, dass ihr früh schon hinfahrt und Stadtbesichtigung macht.
Genau.
Alles streng alkoholfrei, glaube ich.
Genau, alkohol- und nikotinfrei.
Aha.
Ja.
Interessant. Okay, und wie muss ich mir das vorstellen? Mietet ihr da einen 50er-Bus oder wie viele Leute kommen da und ist das erfolgreich aus eurer Sicht, was den Präventionsgedanken betrifft?
Ich denke, Erfolg in der sozialen Arbeit lässt sich immer sehr schwer messen. Das ist erstmal so der erste Fakt, aber aus meiner Sicht ist es erfolgreich. Wir mieten uns dann meistens so einen kleinen 9er-Bus. Ein Beispiel war zum Beispiel Anfang des Jahres, da sind wir noch Drittliga-Zeit nach Paderborn gefahren, sind dort, glaube ich, Freitag schon hingefahren. Freitagabend war das Spiel und Samstag sind wir dann zurück und haben dann an dem Samstag unter anderem die Wewelsburg dort besucht, die auch einen ganz starken nationalsozialistischen Geschichtshintergrund hat. Dort ist eine Ausstellung speziell zum Nationalsozialismus im Fußball gewesen, die nochmal dort in der allgemeinen Museumsaufführung nochmal speziell dargestellt wurde. Und das sind Sachen, da waren wir ja 7 Jugendliche, 2 Pädagogen und ich denke schon, dass das Erfolg hat, langfristig betrachtet.
Ich wollte nochmal zurückkommen auf das Thema Lesung. Wenn du sagst, du hast jetzt das Beispiel genannt, ihr macht am 17.12. eine Veranstaltung, aber ihr habt auch letzte Woche, da war ich nämlich auch als Gast zugegen,
Genau. Eine
spannende Lesung gehabt, um das nochmal als Beispiel anzuführen. Mhm. Erzähl mal nochmal.
Genau, wir hatten letzte Woche Freitag die Wochenendrebellen bei uns zu Gast. wie ich fand, unglaublich spannend, auch amüsant dargestellt. Es war ein Vater und ein Sohn bei uns, die seit einigen Jahren auf einer ganz besonderen Suche sind, nämlich suchen die nach dem Lieblingsverein des Sohnes. Mhm. Der Sohn ist Autist, hatte irgendwann zum Papa gesagt, wenn ich Fußballfan werden soll, dann muss ich ja erstmal alle gesehen haben, bevor ich mich entscheiden kann. Und das hat der Papa als Auftrag verstanden und ist mit ihm losgereist durch Deutschland und teilweise auch Europa. Sind bei unzähligen Spielen schon gewesen, von der ersten bis zur fünften Liga. Und so wie ich das in Erinnerung habe, ist, glaube ich, aktuell einer der Favoriten VfR Aalen tatsächlich, was mich ein bisschen erschrocken hat, aber okay.
Das hat, glaube ich, alle erschrocken.
Ja, wenn man überlegt, dass sie auch die Wahl hatten zwischen Barcelona und Madrid und
Rot-Weiß-Erfurt
natürlich. Genau, die waren bei uns. Es war sehr gut besucht, es war amüsant, es war ganz toll. Wir haben viele, viele Spenden auch gesammelt für die Nevin Subotic Stiftung an dem Abend. Also ich fand den rundum gelungen.
Mhm. Da musste ich übrigens jetzt dran denken, der hatte jetzt diese schwere Kopfverletzung, ne, mit diesem, dass wir da noch Geld reingelegt haben in seine Stiftung.
Ja.
Musste ich drüber nachdenken. Was du gesagt hast, man kann es nicht messen, den Erfolg in der sozialen Arbeit, oder schwer messen. Aber du gehst jetzt schon seit Ende, oder sag mal um 2000 ins Stadion, bist ja auch selber Beobachter der, sag mal, der Äußerungen, die da so getätigt werden. Es war gerade in den neuen Bundesländern ja ein großes Problem, oder ist es vielleicht auch noch, sag mal, rassistische Äußerungen, homophobe, antisemitische Äußerungen im Stadion. Aus meiner Wahrnehmung kann man ja trotzdem sagen, dass das bei den meisten Vereinen zumindest tendenziell nachgelassen hat. Ne? Und das hat vielleicht auch, vermutlich auch was mit eurer Arbeit zu tun. Oder siehst du das anders?
Das sehe ich genauso. Ob das, inwieweit das auf unsere Arbeit zurückzuführen ist, ist, wie gesagt, schwer zu sagen. Aber wenn man das vergleicht, 80er, 90er Jahre, wo ja auch die Fanprojektlandschaft entstanden ist, gab es ganz massiv Probleme mit Hooliganismus, rechtsextremen Ausschreitungen. Das ist auf jeden Fall zurückgegangen. Auch in Erfurt hat das definitiv keine Deutungshoheit mehr. Aber wie du es schon angesprochen hast, diese Fälle gibt es immer noch. Und ich würde es auch nicht nur auf Ostdeutschland projizieren. Das ist, glaube ich, ein gesamtes Problem in Deutschland. Und es ist leider auch zu beobachten, dass es in den letzten Jahren wieder verstärkt auftritt. Da fallen mir Beispiele wie Dortmund ein, wo man definitiv beobachten muss, dass es wieder stärker wird und wir demzufolge auch wieder noch aktiver werden müssen, um eben dem vorzubeugen.
Ein Jahr geht schnell vorüber und eine Stunde geht natürlich noch schneller vorüber. Das war's schon wieder mit dieser, der vierten Ausgabe von Die Liebe zu einem Club, dem Fußballmagazin hier auf Radio Frei. Wir haben uns viel mit Rot-Weiß Erfurt beschäftigt, werden das auch im nächsten Jahr, im Jahr 2019 tun, dann am Dienstag, den 8. Januar, wieder um 16 Uhr. Und bevor wir ganz rausgehen, möchte ich natürlich jetzt nochmal von uns allen mehr oder weniger hören, also von den Gästen, Daniel vom Fanprojekt, Max vom Fanrat, aber auch Micha, mein Co-Moderator. Was wünschen wir dem RWE fürs neue Jahr 2019? Wir fangen vielleicht mal mit Max an.
Was wünschen wir dem RWE? Ruhe. Ich wünsche dem RWE Ruhe in der Vereinsstruktur und Klarheit tatsächlich, weil vorhin ist es ja schon mal kurz angeklungen, so ganz raus ist es noch nicht, wie es weitergeht im neuen Jahr. Und deswegen wäre mein größter Wunsch tatsächlich, dass es uns weiter gibt, dass wir weiter so einen erfolgreichen Fußball spielen, wie das aktuell der Fall ist, und dass hoffentlich diese tolle Truppe, die da zusammengewachsen ist, im Winter nicht gleich wieder auseinandergerissen wird aus finanziellen Gründen, sondern wir zumindest mal noch ein halbes Jahr Freude an der Truppe haben.
Dem kann ich mich so weitestgehend eigentlich nur anschließen. Das ist tatsächlich mein sehnlichster Wunsch, dass diese Mannschaft irgendwie zusammenbleibt. Ich würde sogar so weit gehen, wenn ich mir was wünschen darf, dann würde ich das gerne über den Sommer hinaus sogar haben, weil dann, glaube ich, haben wir nächstes Jahr, in der nächsten Saison, eine reelle Chance, da oben richtig anzugreifen. Und dann sind wir sportlich dabei und das ist auch für uns als Fanprojekt toll, wenn die Stimmung im Umfeld gut ist.
Ich schließe mich mal an. Ich wünsche mir eigentlich die gleichen Sachen, sportlichen Erfolg, attraktiven Fußball. Ich wünsche mir dahingehend auch, dass es dem Insolvenzverwalter gelingt, die von ihm geplante Ausgliederung erfolgreich durchzuführen und zugleich, dass es ihm gelingt, die Mitglieder des Vereins auf diesem Wege gut mitzunehmen und die Mitbestimmung des Vereins in diese Ausgliederungsgesellschaft, die dann entstehen wird, so weit wie möglich zu gestalten, und zwar mit uns zusammen. Das wünsche ich mir, weil wir alle das gleiche Ziel haben und dass es einfach Geldgeber gibt, denen das was wert ist.
Das wünsche ich mir auch alles und als wohlwollender Fan langfristig natürlich einen erfolgreichen, bald wieder irgendwann auch Drittliga-Club. Und ich finde auch, so ein erfolgreicher Fußballclub gehört einfach zu einer Stadt mit dazu. Auch darüber werden wir mal reden, wie man vielleicht Rot-Weiß noch besser in Erfurt verankern kann. Das haben wir auch in dieser Sendung besprochen. Das also langfristig. Kurzfristig wünsche ich mir aber erstmal eine schöne Weihnachtsfeier, denn Weihnachten ist Rot-Weiß. In 2 Tagen gibt es die Weihnachtsfeier, also am Donnerstag, den 13. Dezember um 19 Uhr im Café Nerli in der Marktstraße 6. Kommt vorbei, bringt Freunde mit. Der Fanrat hat eingeladen und das Fanprojekt. Und das wird ein schöner Abend werden. Vielen Dank für alle Beteiligten hier nochmal, dass ihr da gewesen seid. Und wir hören uns wieder.
Aus, 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 aus! Das Spiel ist aus!
Rot-Weiß, 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 Rot-Weiß.
Und nicht Karl-Heinz.
Muschbe.